Hallo und herzlich willkommen zu Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren, also der Podcast, in dem wir EU-Themen versuchen verständlich zu erklären. Heute ein Thema, das Europa seit Jahrzehnten prägt, nämlich die Beziehung zwischen der Europäischen Union und unseren Nachbarn, der Schweiz, und warum sie so besonders ist. Und heute auch ein bisschen aktueller, weil Nele und ich jeweils wieder aus dem Urlaub zurück sind.
Ja, das stimmt. Wir haben heute wieder den ersten richtigen Tag gemeinsam.
Ja, gemeinsam, wollte ich gerade sagen. Wir haben uns ganz doll vermisst. Ich bin auch schon wieder erkältet. Wie sollte es anders sein? Super. Naja, wir starten trotzdem in die Folge.
Ja, also wie sie historisch gewachsen ist, eben diese Beziehung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und was auch verschiedene Abkommen zwischen der Schweiz und der EU überhaupt bedeuten. Und ganz aktuell gibt es ja auch seit März 2026 ein neues Abkommen, was unterzeichnet wurde. Genau, und das sind die ganzen Themen, die wir uns in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Und wir beginnen auch gleich, und zwar mit den historischen Anfängen und so der grundlegenden Frage nach Kooperation. Das Ganze startete in den 1970er Jahren, denn damals hat die Schweiz angefangen, ihre Wirtschaftsbeziehungen nach Westen strategisch zu vertiefen, und im Jahr 1972 schloss sie dann mit der damaligen Europäischen Gemeinschaft, also dem Vorläufer der EU, ein sogenanntes Freihandelsabkommen, das den Weg für den intensiveren Handel ebnete.
Allerdings war der Wechsel von wirtschaftlicher Kooperation hin zu einem politischen Bündnis nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Das Jahr 1992 war dabei ein Schlüsseljahr, denn die Schweiz unterzeichnete zwar den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum, also kurz EWR, und beantragte auch den EU-Beitritt, doch in einer Volksabstimmung lehnte die Bevölkerung diese EWR, also die Europäische Wirtschaftsraummitgliedschaft, ab, und damit war der EU-Beitritt dann auch faktisch vom Tisch.
In der Folge entwickelte sich ein eigener bilateraler Weg, also bilateral heißt einfach, dass es Abkommen und Verträge sind zwischen zwei Akteuren, zwischen zwei Staaten oder eben der EU und der Schweiz. Und statt Vollmitgliedschaft setzte die Schweiz nun eben auf bilaterale Verträge mit der EU halt als Alternative zu diesem richtigen Beitritt. Also ein Modell, das auf maßgeschneiderten Abkommen für eben unterschiedliche Bereiche setzt.
Diese bilateralen Verträge werden auch umgangssprachlich bilateralen 1 genannt, und die stammen aus den Jahren 1999 bzw. 2002, und die wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen, denn 1999 wurden 7 sektorielle Abkommen ausgehandelt und 2002 wurden sie dann wirksam in Bezug auf Freizügigkeit für Personen, Luft- und Straßenverkehr, aber auch Landwirtschaft und Agrarhandel.
Außerdem ging es in diesen bilateralen 1 um technische Handelshemmnisse, das öffentliche Beschaffungswesen, Forschung und noch vieles mehr. Also auch sehr, sehr technische Themen, aber eben auch wichtige Maßnahmen, die natürlich auch die Bürger und Bürgerinnen im Alltag spüren. Und diese ersten Abkommen führten zur weitergehenden Integration in den Binnenmarkt, eben für ganz verschiedene Bereiche.
Ja, wer A sagt, sagt auch B, beziehungsweise wer nach 1 kommt, auch 2. Weiter geht's mit den bilateralen 2, welche 2004 bis 2009 entstanden sind. Und dieses zweite Paket wurde in den frühen 2000ern vereinbart und halt dann schrittweise umgesetzt. Und hier geht es um Schengen, auch Dublin, die Zusammenarbeit bei Asyl und auch Sicherheit, aber auch Statistik, Umwelt, Medien etc. spielen da alles mit eine Rolle. Und damit wurde halt auch die Zusammenarbeit in politisch heikleren Feldern auch vertieft.
Insgesamt zählt man mehr als 120 bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Also ihr merkt schon, das sind sehr, sehr viele, von denen viele den Alltag und die Rechtslage der Menschen stark beeinflussen. Doch auch bei diesen bilateralen Verhältnissen kann es logischerweise zu Herausforderungen kommen. In den 2010er Jahren verschärfte sich generell die politische Stimmung. Es kam zu mehr Spannungen, und im Jahr 2014 gewann in der Schweiz eine Initiative gegen die Masseneinwanderung, was die Freizügigkeit mit der EU gefährdete und zu diplomatischem Streit führte.
Ja, also ein Versuch, die Beziehungen durch ein institutionelles Rahmenabkommen auch langfristig zu regeln, also die Grundlage aller weiteren bilateralen Verträge zu schaffen, scheiterte im Jahr 2021. Die Schweiz, sie zog sich aus den Verhandlungen zurück, da sie halt viele der EU-Rechtsübernahmeregeln als zu weitgehend empfand, und seither galt, es funktioniert, aber es hakt halt an vielen Stellen.
Seit März 2024 fanden dann wieder intensive Gespräche zwischen der Europäischen Union und der Regierung der Schweiz statt, mit dem Ziel, die Beziehungen zu modernisieren und auch zu stabilisieren. Im Kern ging es dann um folgende drei Dinge. Einmal die Aktualisierung und Ergänzung bereits bestehender Abkommen, etwa beim Bereich Strommarkt, die Lebensmittelsicherheit und auch Gesundheit. Der zweite große Punkt war dann der Zugang zum Binnenmarkt mit klaren Regeln, also inklusive einer teilweisen Übernahme von EU-Recht durch die Schweiz tatsächlich. Und der dritte große Punkt ist die Kooperation bei Programmen und auch verschiedenen Dialogstrukturen. Am März 2026, also wir springen jetzt ja nochmal ein bisschen mehr Richtung Gegenwart, wurde ein Paket aus mehreren Abkommen, Protokollen und gemeinsamen Erklärungen in Brüssel vom Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet.
Und genau damit setzt die Schweiz halt auch eine klare Perspektive, wie sie ja zugeschnittenen Zugang zum EU-Binnenmarkt haben und auch gleichzeitig politische Kontrolle wahren möchten. Schauen wir als nächstes mal auf die Inhalte so im Detail. Der erste Punkt ist halt der Binnenmarkt und auch die Wirtschaft. Also Schweizer Unternehmen sollen in definierten Bereichen besseren und auch rechtlich abgesicherten Zugang zum Binnenmarkt erhalten, zum Beispiel halt auch bei technischen Standards und im Handel.
Gleichzeitig erklärt sich die Schweiz bereit, in den betreffenden Bereichen bestimmte EU-Rechtsvorschriften auch einfach zu übernehmen, wenn nötig. Und der zweite Aspekt, den wir uns genauer anschauen wollen, ist die Kooperation in verschiedenen Bereichen. Denn da gibt es halt neue und erweiterte Kooperationen. Zum einen einmal die Strommarktintegration, das meinte ich ja vorhin schon einmal kurz. Also da geht es darum, was für die Energieversorgung und auch für grenzüberschreitende Versorgung wirklich wichtig ist. Dann eben das Thema Lebensmittelsicherheit, also ein gemeinsamer Ansatz des Gesundheitsschutzes und auch eben für die verschiedenen Standards, die es eben in der Schweiz und der Europäischen Union gibt. Und das dritte ist dann eben das Gesundheitswesen, also ja explizit die bessere Zusammenarbeit in Krisenzeiten und auch bei verschiedenen regulatorischen Fragen.
Das dritte sind dann die EU-Programme. Bereits im November zuvor hatte die Schweiz ein Abkommen abgeschlossen, das die Teilnahme an wichtigen EU-Programmen, etwa in Forschung oder auch Innovation und Gesundheit, eben ermöglichen soll.
Im November 2025 wurde ein separates Abkommen paraffiert, also unterzeichnet, das der Schweiz wieder die volle Beteiligung an mehreren großen EU-Programmen ermöglicht. Nach Jahren eher eingeschränkter oder nur teilweise Teilnahme ist das eben total großer Durchbruch gewesen. Und im Zentrum steht das Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich meine, zu Horizon Europe hatten wir auch schon mal was.
Mit Finn dann noch?
Ja, genau. Das ist schon ein bisschen her, aber da könnt ihr auch noch mal reinhören.
Bisschen älter dann. Grüße aber an der Stelle an Finn.
Genau.
Weiter im Thema. Horizon Europe ist ja mit so einem Budget von rund 95 Milliarden Euro auch das weltweit größte öffentlich finanzierte Forschungsprogramm und es fördert die Spitzenforschung, also zum Beispiel den Europäischen Forschungsrat, aber auch Industrie- und Technologieforschung. Wir haben Klimaprojekte mit drin, genauso wie Energiewendeprojekte. Aber natürlich auch die Gesundheitsforschung und auch KI-Forschung sind Teil dessen.
Für die Schweiz ist das besonders relevant, weil sie zu den forschungsstärksten Ländern Europas zählt. Schweizer Universitäten wie die ETH in Zürich oder die EPFL in Lausanne gehören regelmäßig zu den erfolgreichsten Institutionen der bei EU-Förderanträgen. Und da zeigt sich schon, dass die natürlich logischerweise großes Interesse dran haben, eben auch von Horizon Europe zu profitieren.
Aber es ist ja auch allgemein so, wenn du irgendwie hörst, so eine Forschung aus der Schweiz.
Ja, das hat immer gleich so ein bisschen das renommiert.
Genau, irgendwie auch wie Schweizer Uhrenwerke.
Ja, ja.
Naja. Aber auch nach diesem Abbruch der Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen 2021 hatte die EU die Schweiz jedoch nur als, in Anführungszeichen, nicht assoziierten Drittstaat behandelt. Das bedeutete, dass es ja keinen Zugang zu diesen prestigeträchtigen ERC-Grants, also diesen Förderpreisen für EU-Spitzenforschung gab. Auch die Projektleitungen, die waren erschwert und es gab auch weniger Planungssicherheit für Universitäten, aber auch für Unternehmen.
Die erneute Assoziierung ist daher nicht nur symbolisch, sondern sichert Milliarden an Fördermitteln, aber auch in den Zugang zu internationalen Netzwerken und Innovationskraft. Außerdem geht es bei den EU-Pakten natürlich um Gesundheitsprogramme und natürlich auch um die Lehren aus der Corona-Pandemie, die man eben ja auch besser gemeinsam bewältigen kann als nicht assoziiert. Und ein weiterer zentraler Baustein ist dementsprechend die Beteiligung der Schweiz am EU-Gesundheitsprogramm EU4Health.
Dieses Programm wurde nach der Corona-Pandemie geschaffen, um ja die gemeinsame Beschaffung von Medikamenten zu erleichtern, aber auch um Lieferketten stabiler zu machen, aber auch um Krisenreaktionen überhaupt auch zu koordinieren. Ich meine, das haben wir alle irgendwie mitbekommen. Gerade bei der Corona-Pandemie war das ja auch ein Riesen-Hin und Her und irgendwie auch ganz neu. Aber auch die Gesundheitsdaten, die sollen besser ausgetauscht werden.
Für die Schweiz ist das strategisch natürlich sehr wichtig. Als Nicht-EU-Mitglied war sie in den Krisenzeiten teilweise sehr auf diese bilateralen Notlösungen angewiesen. Und die stärkere institutionelle Einbindung der Schweiz erhöht nun die Versorgungssicherheit, etwa beim Thema Impfstoffen oder halt medizinische Ausrüstung. Zusätzlich geht es auch um Programme im Bereichen digitale Transformation, Startup-Förderung, die Raumfahrt, also Satellitennavigation und sowas. Und auch Bildungs- und Austauschprogramme zählen eben zu diesem neuen Assoziationsabkommen mit dazu.
Besonders symbolträchtig ist aber auch die Rückkehr in das Austauschprogramm Erasmus+. Die Schweiz war 2014 infolge innenpolitischer Spannung nur noch eingeschränkt beteiligt daran. Und seitdem organisierte sie ein eigenes Ersatzprogramm. Aber die erneute Assoziierung erleichtert halt nun wieder den Studierendenaustausch, aber auch die Hochschulpartnerschaften und auch Berufsausbildungsprogramme. Und das ist halt gerade für junge Menschen ja ein wirklich sichtbares Zeichen engerer europäischer Integration.
Bleibt so ein bisschen die Frage, was kostet das denn jetzt alles? Vor allem, was kostet das die Schweiz? Die Teilnahme ist natürlich nicht kostenlos. Die Schweiz zahlt, wie andere assoziierte Drittstaaten und natürlich auch EU-Staaten selber auch. Und das ist eben ein finanzieller Beitrag in den EU-Haushalt, der sich an Wirtschaftsleistung und auch Programmbudget orientiert. Doch aus Schweizer Sicht überwiegen tatsächlich die Vorteile. Dazu zählt vor allem der Zugang zu Fördergeldern, der Innovationsvorsprung, die internationalen Netzwerke und auch die Standortattraktivität für Unternehmen.
Trotz aller Vorteile gibt es natürlich auch Kritik in der Schweiz. Einige politische Kräfte, die warnen vor einer zu starken Bindung an eben diese EU-Regeln und sehen im Abkommen ja eher so eine Form der Unterwerfung unter dem EU-Recht. Bevor es halt rechtskräftig wird, muss es noch dem Schweizer Parlament vorgelegt werden und möglicherweise durch das Volk in einer Volksabstimmung auch noch bestätigt werden. Das ist ein ganz zentraler politischer Prozess halt eben in der Schweiz.
Auf der anderen Seite betonen viele Ökonomen und Unternehmer, dass ein stabiler und vor allem gut definierter Zugang zum EU-Markt für Wohlstand und auch Arbeitsplätze in der Schweiz essentiell sorgt. Und vor allem angesichts der engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit den EU-Nachbarn ist es natürlich eigentlich ganz logisch, dass es eben viele Vorteile bringt. Und das sind eben vor allem die Punkte, die die Befürworter dieses neuen Abkommens eben vorbringen.
Trotzdem steht aber noch die Frage im Raum, wie sich dieser neue Pakt überhaupt einordnen lässt, beziehungsweise was das alles auch zu bedeuten hat. Also es liegt keine Vollmitgliedschaft vor. Also die Schweiz, die bleibt kein EU-Mitglied und sie erhält keinen automatischen Einfluss auf EU-Entscheidungen, sondern vereinbart eher sektorspezifische Kooperation.
Außerdem eröffnet sich ein moderner bilateraler Weg. Also das Ganze ist ja so ein bisschen ein Update von den ganzen Verträgen und Abkommen, die es bereits in der Vergangenheit gegeben hat. Und eben nicht die Abschaffung davon, sondern einfach so ein moderneres Update. Und die Beziehungen werden eben pragmatisch Fortentwicklung ohne politisch sensibles Rahmenabkommen, was ja 2021 gescheitert ist.
Und wir haben natürlich auch mehr Stabilität statt jetzt Unsicherheit. Also die Vereinbarungen, die schaffen halt Rechtssicherheit für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, aber auch die Politik auf beiden Seiten. Und zugleich bleibt die Schweiz souverän. Ja, es ist halt so ein Balanceakt, der ist typisch für diese Beziehung.
Wagen wir mal so ein kleines Fazit. Also die Beziehung zwischen der EU und der Schweiz ist ein echtes politisches und vor allem auch diplomatisches Meisterwerk und auch eine große Herausforderung, vor allem wenn es halt um die pragmatische Zusammenarbeit geht. Und sie zeigt, dass ein Land eben nicht Teil einer politischen Union sein muss, um trotzdem intensiv mit ihr zusammenzuarbeiten. Und das ja auch in Anbetracht dessen, dass die Schweiz ja auch eingebettet ist von EU-Nachbarstaaten. Aber es braucht dafür auch klare rechtliche Rahmenbedingungen, die entscheidend sind, vor allem wenn man sich eben bei gewissen Themen nicht ganz, vielleicht treffen kann und da nicht übereinstimmt. sind. Und die Teilnahme an verschiedenen EU-Programmen zeigt exemplarisch eben diesen ja doch vielleicht jetzt wieder gut funktionierenden bilateralen Weg auf. Also wir halten nochmal fest, es ist kein EU-Beitritt der Schweiz, es gibt keine Mitentscheidung im EU-Rat oder im Parlament. Es ermöglicht eben die Teilnahme an ausgewählten Politikbereichen gegen finanzielle Beteiligung und auch teilweise eben die Übernahme von EU-Rechten.
Und wie sollte es anders sein? Werden natürlich auch kritische Stimmen groß, die dann sagen, die Schweiz, die zahlt, ohne mitzubestimmen. Befürworter entgegnen dem aber, dass die Schweiz an Zugang zu Märkten und Netzwerken gewinnt, ohne halt ihre staatliche Souveränität aufzugeben. Und das ist gerade bei Forschung und Innovation wichtig. Und da gilt halt auch, dass in einer globalisierten Welt Isolation halt einfach keine Option ist. Also Wissenschaft funktioniert halt eben nur grenzüberschreitend.
Und mit diesem neuen Abkommen von 2026 ist ein neuer Meilenstein erstmal erreicht, also mehr Kooperation, mehr Klarheit, mehr Stabilität ohne Aufgabe der staatlichen Souveränität der Schweiz. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut deutlich geworden, aber wie gesagt, das meinte Amelie ja vorhin schon, das Ganze muss jetzt erstmal in der Schweiz auch vom Parlament und eventuell noch mit einer Volksabstimmung bestätigt werden. Von daher bleibt das Ganze spannend, ne, ob das nochmal bearbeitet wird, wie es jetzt damit weitergeht. Wir werden auf jeden Fall versuchen, euch da auf dem neuesten Stand zu halten. Guckt da auch gerne dann mal online vorbei. Wir planen da auch einen Blogbeitrag zu. Wir haben auch einen Social-Media-Post schon dazu gemacht. Genau, das ist wieder alles in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, die Grüße.
Achso, oh, ich vergesse es jedes Mal. Die Grüße. Ja, er hat sich's gewünscht und von daher gehe ich jetzt auf diesen Wunsch ein. Ich grüße meinen Partner Moritz.
Hat er sich das gewünscht?
Ja, er hat sich's gewünscht, dass er auch mal gegrüßt wird. Deshalb.
Weil er ab jetzt treuer Podcast-Hörer
ist. Ab jetzt treuer Podcast-Hörer. Er meint, er möchte es jetzt immer neben der Arbeit so ein bisschen verfolgen. Und das ist jetzt der Test. Also das ist jetzt hier wirklich, wenn er das jetzt hört und mich nicht zurückgrüßt, dann Moritz, brennt die Luft.
Ja, besser ist.
Beste auch bis zum Schluss hören.
Und am besten, ich sag noch dazu, Grüße zurück an deine Freundin, aber mit Blumen.
Ja.
So, das ist jetzt der ultimative Test.
Kann ich mal sagen, wir haben Frauentag gestern gehabt. Ich habe keine Blumen bekommen.
Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht.
Wollen wir mal reden.
Das ist schlecht, Moritz. Da müssen wir auch noch mal ins Gespräch gehen irgendwann. Da kannst du dich schon mal auf was gefasst machen.
Wen grüßt du denn?
Ich grüße eine Freundin und zwar Laura, mit der ich letztens Dirty Dancing getanzt habe.
Oh, schön.
Das war ganz witzig, alle haben blöd geguckt.
Aber ist auch toll. Ach, ich liebe Dirty Dancing, den könnte ich auch mal wieder gucken. Ist so toll.
Ja.
Na gut, dann.
Moritz, du weißt, du musst jetzt Dirty Dancing gucken.
Oh Gott, ja.
Mal gucken. Das ist jetzt der ultimative Test.
Ja, an alle anderen, die diese Person nicht kennen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt dran für mehr. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder am Start mit unserem Podcast Götterfunken und wünschen euch dann noch eine schöne restliche Woche.
Ansonsten vergesst aber nicht, auch in unsere Shownotes zu gucken, da werden wir euch auch alles nochmal verlinken, auch speziell zu dieser Folge, aber natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle, da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden über aktuelle Ereignisse, Geschehnisse, auch Veranstaltungen, die wir hier vor Ort dann vielleicht planen, seid ihr immer herzlich zu eingeladen.
Ja.
Ansonsten, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.